Weltspiegel, eine Übersetzung, eine Sutang von Karl Seidensticker vorlesen. Da kommt gerade auch zum Ausdruck, eigentlich falsch verstandenes für sich bleiben, was dann so zu einer gewissen Abtrennung führt, und recht verstandenes für sich bleiben, was dann auch seine Früchte im Alltag hat. Da heißt es in diesem, das ist eine Übersetzung aus dem Mahavagga. Zu jener Zeit nun war ein Mönch an einem Darmleiden erkrankt. Er war umgefallen und lag in seinem Unrat. Der Erhabene ging in Begleitung des ehrwürdigen Ananda die Schlafstätten der Mönche zu besichtigen und gelangte dabei zu der Stätte, wo jener Mönch war. Er sah nun der Erhabene, dass der Mönch umgefallen war und in seinem Unrat dalag. Als er seiner ansichtig wurde, trat er zu ihm und sprach: Mönch, woran leidest du? An einer Darmerkrankung, Erhabener. Du hast doch aber jemanden, der deiner wartet. Ich habe niemanden, Erhabener. Warum hast du denn keinen Pfleger, Mönch? Herr, ich leiste den Menschen keinen Dienst. Aus diesem Grund warten sie meiner nicht. Da richtete der Erhabene das Wort an den ehrwürdigen Ananda. Geh doch, Ananda, und hole Wasser, wir wollen diesen Mönch baden. So sei es, Herr, antwortete der ehrwürdige Ananda dem Erhabenen und holte das Wasser. Und der Erhabene goss das Wasser und der ehrwürdige Ananda rieb den Kranken ab. Dann fasste ihn der Erhabene am Kopfende und der ehrwürdige Ananda am Fußende und sie hoben ihn auf und betteten ihn auf sein Lager. Dann berief der Erhabene bei dieser Gelegenheit aus diesem Anlass eine Mönchsversammlung und befragte die Mönche: Ihr Mönche, ist in dem und dem Vihara ein Mönch krank? So ist es, Herr. Wie verhält es sich, Mönche, mit dieses Mönches Krankheit? Herr, jener Ehrwürdige ist an einem Darmleiden erkrankt. Hat aber, Mönche, jener Mönch jemanden, der seiner wartet? Nein, Herr. Warum pflegen ihn denn die Mönche nicht? Herr, jener Mönch leistete den Menschen keinen Dienst. Aus diesem Grunde warten sie seiner nicht. Mensch, ihr habt nicht Mutter noch Vater, die eurer warten können. Wenn ihr Menschen euch nicht selbst einander dient, wer soll da sonst eurer warten? Menschen, wer mir dienen will, der wartet des Kranken. Da kommt allerdings etwas durch, was man oft allerdings gerade im Fernosten merkt, dass irgendwie eine Gleichgültigkeit und Steifheit, also auch eine falsch verstandenes für sich bleiben, was vielleicht im Theravada manchmal ausgeprägt da war. Und was aber dann gerade in der Richtung zum Mahayana hin verloren ging. Denn es ist nämlich diese Sache so, dass wir ja ohne einen gewissen Bodhisattva-Geist gar nicht auskommen. Es muss ja auch, gerade letzten Endes müssen wir, wenn wir uns selbst eben tiefer erkennen und im meditativen Verweilen, erkennen wir uns ja, wenn es wirklich gibt, wird auch tiefer. Dann müssen wir eben auch wissen, was mit dem anderen los ist, was dem anderen fehlt und so. Dann müssen wir auch dem anderen näher kommen, wenn es wirklich und echt ist. Das kommt hier zum Ausdruck. Und da steht dann hier: einen ähnlichen, in einzelnen Zügen allerdings legendär gefärbten Bericht enthält eine Kommentarerzählung zum 18. Kapitel des genesischen Dhammapada. Hier spricht der Buddha, nachdem er den kranken Bhikkhu gepflegt hat, zu seinen Jüngern: Der Vollendete ist in die Welt gekommen, den Armen, Hilflosen und Schutzlosen ein Helfer zu sein, die zu pflegen, welche in leiblicher Triebsal schmachten, mögen sie Asketen oder Andersgläubige sein, und den Elenden, den Verwaisten und Betagten zu helfen. Indem er das tut und andere bewegt, dasselbe zu tun, ist die heraus erwachsende Reife so groß, dass in ihr alle seine früheren Gelübde sich vollenden, und er erreicht das Endziel eines Lebens gleich den 5 großen Strömen, wenn sie im Ozean sich verlieren. also dann eben gerade dieser Geist, der eben auch im Dikkanikaya allerdings sehr da ist. Wenn einer kein Interesse an den Leiden oder an der Art des anderen hat, dann ist er ihm feindlich gesinnt, heißt es ja auch dort. Also das ist, es ist im Grunde genommen, möchte ich sagen, gerade auch für einen Buddha-Jünger ist es ja eigentlich ein guter Beruf, ein besonders guter Beruf, wenn er in diesem Beruf mit Menschen zu tun hat, die hilflos sind. Es wird nicht immer leicht sein. Überhaupt, es spricht sich oft leicht aus, aber wenn man das immer so hat und immer diese Mühseligkeiten hat, dann ist das natürlich etwas anderes. Aber wenn man da sich in Geduld übt und wenn man da wirklich hilfsbereit bleibt, da kommt man schon sehr viel weiter. Das ist dann schon eine, da sind solche Berufe gerade, die es auch unmittelbar mit dem Nächsten zu tun haben, sind dann auch schon sehr fördernd. Um auf unser Thema aber zurückzukommen, da steht ganz gewiss fest, dass ein Sumpfversunkener keinen anderen Sumpfversunkenen herausziehen kann. Dass aber Chundu einer, der selber sumpfversunken ist, heißt es im 8. Suttang der mittleren Sammlung, einen anderen Sumpfversunkenen herausziehen kann, ein solcher Fall findet sich nicht. Dass aber Chundu einer, der selber nicht sumpfversunken ist, einen anderen Sumpfversunkenen herausziehen kann, ein solcher Fall findet sich. Und es heißt ja im Dhammapada, Vers 166, da heißt es, das eigene Heil gibt nimmer auf, um Fremden noch so großen Heils. Da sagt dann unser Lehrer Georg Grimm dazu, wie gesagt, das eigene Heil gibt nimmer auf, um Fremde noch so großen Heils. Wollen diese Worte doch nur besagen, lasse nie dein eigenes Heil außer Acht, um des Heiles der anderen willen. Denn sonst ruinierst du dich nur selber, ohne in Wahrheit den anderen zu nützen. Eine Mahnung, die heute noch genauso berechtigt ist, wie sie es früher war, da auch heute noch die Devise im Schwange ist, unheilsam in der eigenen Haut wird allgemeines Wohl gewählt. Wie es in den Psalmen der Mönche heißt, das Richtige ist eben sowohl zum eigenen als auch zum Heile der anderen zu wirken. Ein solcher Mensch ist der Größte, der Beste, der Würdigste, der Erhabenste. Er tritt ganz in die Fußtapfen des Buddha, der ja auch nicht mit seiner eigenen Erlösung sich begnügte, sondern Zeit seines Lebens zu retten suchte, was zu retten war. Ja, der weiterhin dafür Vorsorge traf, dass auch allen späteren Geschlechtern an seiner Lehre der klar sichtbare Weg zum Heil offen blieb. Trug er doch noch angesichts seines Todes seinen Jüngern auf, darum aber habt ihr die Dinge, die von mir zur Beschauung euch aufgewiesen wurden, wohl zu bewahren, zu behüten, auf dass dieses heilige Leben seinen Lauf nehme, lange bestehen kann, dass es vielen zum Wohle, vielen zum Heile sei, aus Erbarmen zur Welt, zum Nutzen, Wohle und Heile für Götter und Menschen. Indem diese überlieferte Lehre an die Stelle seiner persönlichen Unterweisung treten sollte, es mag wohl sein, Anando, dass er etwa gedächtet dahin ist, die Unterweisung des Meisters. Wir haben keinen Meister mehr. Doch darf man das Anando nicht also ansehen. Was ich euch, Anando, als Lehre und als Regel aufgewiesen und angegeben habe, das ist nach meinem Verscheiden euer Meister. hinterlassen hat er uns den Arya, den Aryo-Atangiko Mago, den heiligen achtfachen Pfad. Wir sprachen schon davon, dass derjenige bei uns, der zur Buddha-Lehre kommt, ein Haar in der Suppe des Lebens gefunden haben muss, dass er also irgendwie einen Sinn dafür haben muss, dass Elend überwiegt. Es mag ja so sein, dass man oft und auch mit Recht sagen kann, wenn zum Beispiel etwas vergeht, eine quälende Situation für einen selbst oder eine Krankheit sich legt, dass man dann sagen kann, gerade das ist ja gut, dass das vergangen ist. Aber der Buddha sieht das immer von der höheren Warte her, denn eines steht ja fest, wir mögen jetzt vielleicht in einer ganz behaglichen oder in einer ganz erträglichen Lage sein, aber schließlich überkommt ja jeden Menschen einmal, selbst wenn er irgendwie gesund bleibt und durch Krankheiten sehr gequältes Leben führen muss. Wenn er aber nicht jung stirbt, dann wird er eben alt. Und das Altern ist eben dann für ihn dann die Gegenwart. Und beim Altern geht es eben nun einmal immer etwas rauf und runter, rauf und runter. Man braucht viel mehr Pausen wie einstens und so weiter. Also im Grunde genommen kommt, wenn man nicht jung stirbt, man muss halt dann jung sterben, und das will ja auch keiner, kommt eben das Altern, und das Altern bringt Beschwernisse mit sich. Und schließlich ist noch jeder, ob er gesund oder weniger gesund lebte, schließlich ist auch jeder gestorben. Es hat noch keinen gegeben, der hier geblieben ist. Und schließlich, wenn man aber am Leben hängt, wenn man das Leben als höchstes Gut einschätzt, das heißt zwar auch schon, haben schon viele eingesehen, das Leben ist der Güter höchstes nicht, aber immerhin, wenn man das Leben schätzt, dann will man auch als Alter nicht sterben. Und der Tod ist dann eben doch die Beendigung von dem, was man sich dann aufgebaut hat, an was man hängt und so weiter. Also schließlich stirbt auch jeder. Also letzten Endes ist die Vergänglichkeit sieghaft. Und im Grunde genommen, es sind ja auch immer so viele unangenehme Sachen im Leben da, so viele Bedrohungen auch im Leben. Man braucht gar nicht an das Dasein in einem Kriege denken, wo man doch nie weiß, ob man den Abend noch des Tages erlebt. Also es ist doch wirklich wahr, dass Elend überwiegt, dass die Vergänglichkeit so sieghaft ist, das merkt eben einer, der, und es in dem Sinne merkt er das, wie es wie den Anatta-Gedanken im großen Syllogismus unser Lehrer Georg Grimm auch deutlich macht, was sie entstehen und vergehen, und infolge dieser seiner Vergänglichkeit mir stets wieder Leiden bringen sehe, das kann nicht mein wahres Selbst sein. Also das muss allerdings auch da sein, dass, weil wir Wesen sind, die Wohlsein begehren und Wehe verabscheuen, dass wir ein höheres Heil, dass wir irgendwie eines höheren Heiles gewahr werden, was nicht durch diese Vergänglichkeit, was nicht durch diese Vergänglichkeit verloren gehen kann, nicht durch diese Vergänglichkeit gestört werden kann. Und diese Erkenntnis allerdings, die muss schon am Anfange da sein, und die muss auch irgendwie zündend sein. Sie muss irgendwie auch zu dem Rechten sich entschließen führen, eine Haltung einzunehmen, die dann auch im Sinne dieser Sache liegt, also rechtes Reden, rechtes Tun, rechter Beruf, möglichst wenig Unheil zu schaffen, möglichst wenig, ein möglichst harmloses Leben zu führen, ein Leben ohne Harm zu führen. Dieser Entschluss muss daraus entstehen. Der heilige achtfache Pfad hat drei Teile, die immer wieder erwähnt werden in den Reden: Sila, Samadhi und Panya. Sila ist eben das rechte Verhalten, rechtes Reden, rechtes Tun, rechter Beruf. Und ein Beruf, der, wie ich habe gerade vorhin gesagt, dass ich es als besonders nützlich für einen Menschen, der den Lehrer hat, ansehe, wenn er einen Beruf hat, wo er gerade auch mit geschädigten Menschen zu tun hat, mit Menschen, denen er tatsächlich unmittelbar auch helfen kann, oder überhaupt auch tatsächlich auch Menschen natürlich zur Gesundheit verhilft und so weiter. Alle diese Dinge, die sich des Menschen in irgendeiner Art unmittelbar annehmen, haben auch eine sehr heilsame Komponente in sich. Das ist ganz, ganz gewiss der Fall. Das ist ganz gewiss der Fall. Und alle diese Berufe, die den Menschen schädigen, die also es auch die dazu zwingen, Lebewesen zu töten und die auch sich mit dem Verkauf von Alkohol, Tabak und der Weiten und von Dingen abgeben, die und den Menschen dazu verlocken, diese Dinge zu kaufen, und deren übermäßiger Gebrauch dann so manchen vollkommen ruiniert. Und das sind eben schlechte Berufe, das sind Berufe, die ein Buddha-Jünger nicht ausüben darf, nicht ausüben kann. Und diese ganze Haltung, diese ganze Lebensweise, die muss ihm den wichtigsten Teil der Lehre ermöglichen, das ist eben Samadhi. Das sind die drei Glieder dieses Teiles, also rechte Anstrengung, Samavayamo, rechte Achtsamkeit oder Besonnenheit, Samasati, und rechte innere Vereinheitlichung, das ist Samadhi. Was aber ist rechte Anstrengung? Da erzeugt man in sich den Willen, strengt sie an, setzt seine Tatkraft ein, treibt seinen Geist an und kämpft, um die noch nicht aufgestiegenen üblen, unheilsamen Dinge nicht aufsteigen zu lassen. Da erzeugt man den Willen, strengt sie an, setzt seine Tatkraft ein, treibt seinen Geist an und kämpft, um die bereits aufgestiegenen üblen, unheilsamen Dinge zu überwinden. Da erzeugt man in sich den Willen, strengt sie an, setzt seine Tatkraft ein, treibt seinen Geist an und kämpft, um die noch nicht aufgestiegenen heilsamen Dinge zum Aufsteigen zu bringen. Da erzeugt man in sich den Willen, strengt sie an, setzt seine Tatkraft ein, treibt seinen Geist an und kämpft, um die bereits aufgestiegenen heilsamen Dinge zu erhalten, nicht schwinden zu lassen, sondern zur Zunahme Entwicklung und vollen Entfaltung zu bringen. Das gilt als rechte Anstrengung. Das ist der Kampf zur Vermeidung, der Kampf zur Überwindung, der Kampf zur Erweckung, der Kampf zur Erhaltung. Der erste Kampf besteht darin, mit Hilfe der Sinnenziegelung Gier und Abneigung nicht aufsteigen zu lassen. Der zweite Kampf, diese bereits aufgestiegenen Dinge zum Schwinden zu bringen. Der dritte Kampf, die sieben Erweckungsglieder, Besonnenheit, Ergründung der Lehre, Willenskraft, Freude, Gestilltsein, Sammlung und Gleichmut zu erwecken. Der vierte Kampf, die heilsamen Geistesvorstellungen im Geiste festzuhalten. Wir haben gestern auch darüber gesprochen, dass man, wenn man im stillen Winkel sich zurückzieht, dass man dann vielleicht gerade dadurch dem geistigen Streben eine richtige Richtung gibt, wenn man eine stille Puja, wir haben hier öfter schon eine Puja gehalten jetzt, dass man eine stille Puja, eine stille Andacht für sich hält, also die Verehrung zum vollkommen Erwachten und die dreifache Zufluchtsformel zum Buddha, zum Dhamma, zum Sangha, leise und still für sie spricht. Eventuell auch sich an erinnert daran, an der, die rechte, an, rechte, an das rechte Verhalten durch Zitieren der fünf Silas und auch vielleicht gerade, indem man still für sich auch das Metta-Sutam, das Sutam der Gita spricht, also dass man sich da vorbereitet und dann so auch ganz für sich bleibend das Ausatmen und Einatmen beobachtet, und zwar so lange beobachtet, bis eine gewisse Ruhe und Stille eintritt, bis eigentlich man nur noch dabei bleibt und dann eine Stille eintritt, eine unangefochten sein von anderen Vorstellungen, damit aber auch bereit ist für das meditative Verweilen. Und dann heißt es auch weiter, was aber ist die rechte Besonnenheit, die Samasati? Da verweilt man beim Körper in der Betrachtung des Körpers eifrig, klarbewusst, achtsam, nach Überwindung von weltlicher Begierde und Triebsal. Da verweilt man bei den Gefühlen, in der Betrachtung der Gefühle oder auch man kann auch bald sagen, bei den Empfindungen, Vedana heißt es da, in der Betrachtung der Empfindungen, eifrig, klarbewusst, achtsam, nach Überwindung von weltlicher Begierde und Triebsal. Da verweilt man bei den Gemütszuständen, bei der Gemütsverfassung, in der Betrachtung der Gemütszustände, eifrig, klarbewusst, achtsam, nach Überwindung von weltlicher Begierde und Triebsal. Da verweilt man bei den Vorstellungen, in der Betrachtung der Vorstellungen, eifrig, klarbewusst, achtsam, nach Überwindung von weltlicher Begierde und Triebsal. da steht das dann vor einem, was einen ganz unmittelbar angeht. Und dann wird der Buddha gebraucht natürlich immer um besonders deutlich zu werden, greift er ja oft auch hoch. Er kann nicht den Menschen, die Aufmerksamkeit des Menschen erwecken, wenn er dann so allzu sehr auf den Einzelnen einginge, sondern er in dieser Beziehung greift er etwas hoch. Und das ist ja wohl auch das Richtige. Was aber ist die rechte Sammlung? Und es ist ja auch vielleicht gar nicht so hoch begriffen, wenn man die erste, wenn man Samadhi, also da verweilt er abgeschieden von den Sinnendingen, abgeschieden von den unheilsamen Geisteszuständen, ja, und ein wirklich meditatives Verweilen ist eben abgeschieden von den Sinnendingen, abgeschieden von den unheilsamen Geisteszuständen. Im Gewinne der von Gedanken fassen und überlegen oder von erwägen und überlegen begleiteten, durch Abgeschiedenheit gezeugten, von Freude und Seligkeit erfüllten ersten Vertiefung oder Schauung. Nach Stillung des Erwägens und Überlegens aber gewinnt er den inneren Frieden und die Einheit des Geistes, die von Gedanken fassen und überlegen freie, durch Sammlung gezeugte und von Freude und Seligkeit erfüllte zweite Vertiefung oder zweite Schauung. Nach Abwendung von der Freude, aber verweilt er gleichmütig, achtsam, klar bewusst. Und er empfindet in seinem Inneren ein Glück, wovon die Edlen sprechen. Glückselig verweilt er gleichmütig, achtsame. Und so gewinnt er die dritte Schauung. Nach Überwindung von Wohl- und Wehegefühl und zur Folge des schon früher erreichten Schwindens von Frohsinn und Triebsal gewinnt er den leidlosen, freudlosen, durch Gleichmut und Achtsamkeit geläuterten Zustand der vierten Schauung. Das gilt als rechte Sammlung. Es ist also, diese inneren Zustände werden jedenfalls immer vom Buddha so bezeichnet, erst bei der ersten Schauung wird gesprochen von Vitakka Vichara. Erwägen und überlegen. Ohne das kommen wir nicht aus. Das ist dieses betrachtende Verweilen. Es ist ja überhaupt auch so, wenn einer sehr interessiert an der Buddha-Lehre, zum Beispiel auch im Hauptwerke Georg Grimms liest, so wird das irgendwie doch mehr ein betrachtendes Lesen sein. Und dann erst recht, wenn er so ganz für sich bleibt, einen Gegenstand der Besonnenheit, von dem eben die Rede war, vor sich, dann wird er ganz und gar dabei bleibend eben erfüllt von Freude und von Glückseligkeit und es stellt sich bei ihm eben eine Einheit des Geistes dar. Was Einheit des Geistes ist, das ist eigentlich nur auf diesem Wege des Loslassens, der inneren Befreiung zu erreichen. Wir leben sonst fast immer in der Zerstreuung. Die meisten Menschen überhaupt, die sich jetzt nur noch an die Zerstreuungen halten und die auch, wenn sie den ganzen Tag über gefront haben, oft in einer unlieben Beschäftigung, dann bleiben sie eben weiter bei der Zerstreuung, aber bei einer Zerstreuung angenehmer Art. Aber das Rädchen dreht sich ganz in dieser Richtung weiter. Aber die Einheit des Geistes, man erkennt sich nicht mehr selber, man bleibt immer im Tempo drin, man bleibt immer in der Bewegung drin. Man kommt nicht zu sein, man findet nicht seinen Mittelpunkt, man findet nicht die innere Einheit, die Ekagata, diese Einspitzigkeit, die findet man nicht, die findet man eben nur da, still für sich. Sie ist die Quelle, ich möchte sagen, auch eines geheimen Zuspruchs. Sie ist die Quelle auch der tiefsten Impulse, die uns werden. Und die zweite Schauung, der zweite höhere Zustand völliger Abgeschiedenheit, der ist ja nicht mehr mit Erwägen und Überlegen verbunden. Bei dem heißt es nur noch Piti, Sukhang, Ekagata. Also da heißt es nur noch Freude, also innere Heiterkeit eigentlich. Freude, innere Heiterkeit, dann auch Freude, Glückseligkeit, Sukhang und Einheit des Geistes. Die Einheit des Geistes gibt eben diese von einem Weltmenschen eigentlich nicht geahnte Glückseligkeit. Sie gibt auch den Frieden, den die Welt nie geben kann, aber auch nie nehmen kann. Und dann heißt es Sukha Ekagata, also nur noch Glückseligkeit und Einheit des Geistes. Und das schwindet dann, es bleibt dann die Ekagata, und sie führt zu Upekka, zu dem heiligen Gleichmut. Das ist der Teil des heiligen achtfachen Pfades, der Teil der Samadhi, der dann zu dieser inneren Vereinheitlichung führt und der natürlich dann auch die Dinge viel klarer sehen lässt. Und da ist natürlich die Erkenntnis, die dann da ist, die Samadhi. Und auch das Rechte sich entschließen infolge dieser Samadhi ist natürlich viel vertiefter und viel erweiterter wie früher. Und führt dann auch wiederum noch zu anderen Folgerungen. Und diese Glieder des Pfades sind eigentlich alle gleichzeitig da. Sie sind nicht nacheinander da. Sie sind irgendwie gleichzeitig da. Es ist ein Pfad, der eben von dem die eigentliche Quelle, der eigentliche Ausgangspunkt ist Samadhi, ist die Vereinheitlichung, ist das innere Einswerden, das ist die eigentliche Quelle und die Quelle auch aller Weisheit, aller Panya. Jeder, der zur Buddha-Lehre kommt, hat natürlich irgendwie eine gewisse Weisheit. Nicht umsonst ist zum Beispiel im Mahayana auch das da, dass die Bodhisattvas, die da sind, auch sehr verschieden sind an Weisheit. Und deswegen auch diese Bodhisattvas auch sehr verschieden in ihrer Kraft, anderen helfen zu können. Da gibt es zum Beispiel auch den Bodhisattva Avalokiteshvara, den mild sich herabneigenden Herrn, der ist natürlich ein sehr gepriesener Bodhisattva, weil seine Weisheit eine sehr große ist. Und so ist es auch, es kann einer schon auch, wir kennen im Grunde genommen, kann ein friedloser Mensch oder ein Mensch, der hin und her gerissen ist, kann einem anderen Menschen auch nicht zu Frieden verhelfen. Sondern er kann nur einer, der selber einen gewissen Frieden in sich gefunden hat, kann auch einen anderen in dieser Richtung beeinflussen. Also insofern gilt das tatsächlich, dass man das eigene Heil und Fremden noch so großen Heils nicht aufgeben darf. Das heißt, es gibt eben Menschen, die sich, die oft auch sehr geschätzt sind natürlich. Es gibt Menschen, die sind sehr geschäftig, die helfen tatsächlich auch vielen Menschen. Vergessen sie aber dabei ganz an Arbeit. Sie kennen ihn natürlich nur dann, sind vielleicht auch sehr gewitzigt auf manchen Gebieten und sind auch hilfsbereit. Und eine bestimmt sehr gute, positive, aus der Frucht des Karma erwachsene Eigenschaft. Das ist ganz klar, aber zu einem höheren Pfade werden sie nicht verhelfen können, weil sie den selber gar nicht in sich spüren, weil sie so wenig Frieden in sich haben. Das ist, deswegen müssen, können wir auch anderen nur insoweit helfen, als wie weit wir selbst gekommen sind. Wie gesagt, die Glieder des heiligen achtfachen Pfades, die bedingen sich gegenseitig rechte Erkenntnis oder rechte Anschauung besser, weil es das Diditti ist, Anschauung. Und was wir unmittelbar vor uns haben, anschaulich vor uns haben, ist ja ungeheuer gewiss und klar vor uns. Wenn wir es dann schon wieder einem anderen mitteilen wollen, dann hat das schon wieder seine Schwierigkeiten. Dann können wir ihm das nicht mitgeben, was wir vielleicht selber erfahren haben dabei, was wir dabei unmittelbar gesehen haben. Wir können darauf hindeuten, aber wir können es ihm auch nicht in dieser Art so deutlich machen, weil er ja das selber sehen muss. Also Samma Ditti, rechte Anschauung, Samma Sankappo, das ist rechtes sich entschließen, Samma Vaccha, rechte Rede, Samma Kamanto, rechtes Handeln, Samma Ajivo, rechter Beruf. Und dann auch dieser wichtige Teil der Samadhi, Samma Vayamo, rechtes Mühe, Samma Sati, rechte Achtsamkeit, rechte Besonnenheit und Samma Samadhi, rechte innerliche Vereinheitlichung, also ein Einswerden, den Mittelpunkt gefunden haben oder mindestens diesem Mittelpunkt, diesem Zentrum der Lebensgeburt, wie es einmal auch Jakob Bemel zum Ausdruck bringt, diesem Zentrum der Lebensgeburt nahegekommen zu sein.